aus Freiburg und habe das Thema einerseits Information wants to be free, also die Idee, dass man Zugang zu Informationen haben soll, aber auch Informationen verbreiten können soll. Der Jurist nennt das Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Und auf der anderen Seite das Thema Privacy, the right to be left alone. Das wurde so in den 1890er Jahren entwickelt. Und zwar unter anderem am Thema einer Opernsängerin, die mit Hosen fotografiert worden war. Und das wurde als skandalös empfunden. Das war eigentlich mit ein Grund für einen Artikel im Harvard Journal, Law Journal, der dann auch zu einer obergerichtlichen Rechtsprechung des Supreme Courts der USA führte. Und dort, selbst dort schon um diese Zeit, standen diese beiden Aspekte einander gegenüber. Das eine, the right to be left alone, Persönlichkeitsrecht, dass nicht schlecht über einen gesprochen wird, eigentlich, dass gar nicht über einen gesprochen wird, wenn man es nicht will. Und auf der anderen Seite die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Und was mein Thema ist und was auch das Ergebnis sein will, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass erstaunlicherweise die deutschen Gerichte in der Entwicklung der letzten 5 Jahre ja in dieser Abwägung von Datenschutz und Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und Informations- und Pressefreiheit auf der anderen Seite eine sehr klare Antwort gegeben haben auf die Frage, was hat Vorrang? Vorrang hat die Funktion der freien Information in der Gesellschaft, und zwar in Korrektur zu einer früheren Rechtsprechung, einer früheren Praxis. Und das hat natürlich Bedeutung. Das hat Bedeutung zum Beispiel auch für die Frage der Süddeutschen gestern, glaube ich, für immer und ewig gibt es im Internet ein Recht auf Vergessen. Naja, wenn man sich das anguckt, eher nicht. Denn wenn etwas zum gesellschaftlichen Diskurs gehört, dann gibt es da nichts zu vergessen, sondern es ist eher eine Frage der Präsentation, dass die fair ist, dass sie richtig ist, aber nicht, dass sie überhaupt nicht erfolgt. Und damit man das richtig einschätzen kann und auch richtig einschätzen kann für die Bedeutung von all dem für die Entwicklung des europäischen Rechts im Bereich des Datenschutzes, müssen wir uns die Entscheidungen mal näher angucken, worum es da eigentlich ging. Das erste war die Geschichte mit dem Cannabistopf. Da hatte der Stern ein Interview mit Frau Pieper, damals FDP-Generalsekretärin, vereinbart und ging zu der ins Haus. Und dann wurde da eben gefragt, ja, was ist das? Was ist dieser Topf da? Und dann hat sie gesagt, ja, das gehört meinem Sohn, der zieht da was. Ja, und das Bundesverfassungsgericht, das hatte sich dann mit dem Thema zu beschäftigen, ist es in Ordnung, wenn die Hamburger Pressekammern, Landgericht, Oberlandesgericht, Medien verbieten, den Bericht über diesen Vorgang ins Internet zu stellen und da auch zu halten, weil die Hamburger, die hatten gesagt, ach, das ist doch sehr privat, also der Sohn von der Politikerin und der arme Kerl und so, aber das Bundesverfassungsgericht, und ich zitiere hier, hat dann gesagt, die Hamburger Gerichte, die haben nicht gesehen, dass das Vorhandensein einer Cannabispflanze im Haushalt einer Spitzenpolitikerin im Hinblick auf die Leitfunktion und so weiter, also für die öffentliche Debatte durchaus von Gewicht sein könnte und ein entsprechendes Informationsinteresse nach sich zieht und so weiter. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht noch gesagt, ebenso wenig hätte das Oberlandesgericht die kuriosen, anekdotischen Elemente der Vorgeschichte gewürdigt. Ja, wenn man jemanden einlädt, einen Journalisten zur Selbstdarstellung in das Haus und die Mutter selbst durch die Bemerkung, die Pflanze gehöre dem Sohn, das Interesse geweckt habe, ja, dann habe das einfach ein Gewicht und führe zu einem Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Ich zeige das so ausführlich, um zu zeigen, dass aus der Sicht dieser Rechtsprechung es immer so ist, dass im einzelnen Fall abgewogen werden muss. Ja, das Bundesverfassungsgericht sagt, eigentlich haben wir alle maßgeblichen Fragen schon längst entschieden, schon in den 60er, 70er, 80er Jahren, nämlich, dass man, wenn man eine Entscheidung treffen möchte, gibt es ein Recht auf Vergessen Oder gibt es ein Recht auf Schweigen der Medien? Oder gibt es gerade umgekehrt ein Recht der Medien, etwas zu sagen? Dann muss man immer abwägen, das Verhältnis der Grundrechte, um die es da geht, zueinander. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit auf der einen Seite und das grundrechtlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Das ist die Idee, dass man zu einer praktischen Konkordanz, to a practical concord, kommt bei widerstreitenden Grundrechten. So die Idee, dass die Gerichte so lange wiegen, bis das dann im Sinne des allgemeinen gesellschaftlichen Guten richtig ist. Jetzt könnte man sagen, das ist so das übliche Juristengerede, dass da was abzuwägen ist und dann kommt man zu irgendeinem Ergebnis. Klar, das ist schon ein Problem, aber das Interessante ist, dass dieses Ergebnis in der praktischen Rechtsprechung, in der Entwicklung der letzten Jahre ganz eindeutig hin zur Presse-, zur Meinungs- und zur Informationsfreiheit geht, und zwar mit der Betonung des Bundesverfassungsgerichtes, dass die unteren Gerichte über Jahre und Jahrzehnte nicht verstanden hätten, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ist eine Meinung, die geäußert wird, eine Information, die ins Netz gestellt wird, trägt die wirklich zum gesellschaftlichen Guten bei, sondern die Meinung für sich selbst, das Interesse als solches, und zwar gerade auch, wenn es nicht von den institutionalisierten Medien, sondern von journalistischen Laien kommt, das habe einen Wert an für sich, das sei eine Frage des Selbstbestimmungsrechts des Individuums. Jeder soll für sich entscheiden können, ob er eine Information gibt. Und es sei nicht Sache der Gerichte zu entscheiden, ob ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Information überhaupt von Interesse ist. Das war eben schon ein paar Jahre alt, 5, 6 Jahre. Aber hat es sich nicht wirklich niedergeschlagen in der Praxis der Gerichte. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach nachgelegt und letztlich, vor ein paar Monaten, im Oktober 2012, schlug das durch in der sogenannten Gazprom-Entscheidung. Da ging es darum, dass ein ehemaliger Stasi-Offizier eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hatte, letztlich, dass er eben nicht für die Stasi gearbeitet hatte und diese eidesstattliche Versicherung war von der Staatsanwaltschaft als falsch wahrgenommen worden. Und die Staatsanwaltschaft hat dann ein Ermittlungsverfahren eröffnet und das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt gegen eine hohe Geldauflage. Also der hat Geld bezahlt am Kinderschutzbund oder so etwas, damit das Verfahren eingestellt wird. Das ist so in der Strafprozessordnung vorgesehen. Und dann ist er Jahre später, 3, 4 Jahre später gekommen und hat gesagt, diese Sache ist doch jetzt abgefrühstückt. Das soll aus dem Netz raus. Ist ja lange her. 85 bis 89 war er tätig gewesen. Dann 2007 hatte er die eidesstattliche Versicherung abgegeben. Wieder 2, 3 Jahre später war dann das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Und er wollte, dass aus dem Online-Auftritt von Welt.de die Information über das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und die Geldauflage rauskommt. Die Hamburger Gerichte hatten ihm Recht gegeben. Die hatten gesagt, Persönlichkeitsrecht geht vor, das muss aus dem Internet raus, das soll nicht auf Dauer an dem hängen bleiben. Der Bundesgerichtshof hat dann sehr eingehend sich bezogen auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und hat gesagt, man müsse sehen, dass es einen Unterschied macht, ob eine Information aktiv gepusht wird oder ob sie für die passive Recherche im Internet bereitgehalten wird. Und es sei so, dass die Öffentlichkeit, ich zitiere, ein gewichtiges Interesse daran hat, sich durch eine aktive Suche nach bestimmten Informationen, die man haben möchte, auch ein vollständiges Bild zu verschaffen, auch über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Worum geht es hier? Es geht darum, Gazprom, wichtiges Unternehmen, Milliarden Umsätze, dann Staatsanwaltschaft stellt gegen eine Geldauflage ein, komische Geschichte, das ist so eine Art Strafrecht für Reiche und so weiter. Also man kann sich da vieles denken, weshalb das auch über Jahre später noch wichtig ist. Und hier sagt der Bundesgerichtshof ganz klar, es gibt insoweit einen Anspruch der Gesellschaft auf Erhaltung des gesellschaftlichen Diskurses und nicht ein Anspruch, und dem Anspruch gegenüber tritt das Interesse des Individuums an einem Vergessen des Internets zurück. Bundesgerichtshof, also Zivilrechtsprechung, Karlsruhe. Und dann, für die Abwägung bedeutsam sei auch die gesellschaftliche Funktion der Information, nämlich Beitrag zur Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft, und die Presse, aber eigentlich Information überhaupt, nehme damit eine Funktion als Wachhund der Öffentlichkeit wahr. Wachhund der Öffentlichkeit, das schreibt das oberste deutsche Zivilgericht. Es geht immer darum, dass die Gerichte sehr gut sehen, dass da widerstreitende Grundrechtspositionen sind, praktische Konkordanz. Aber was im Moment passiert, noch bis in die letzten Wochen, ist, dass das, was man mehr auf der Seite des Schutzes der Persönlichkeitsrechte hatte, rüberwandert zum Schutz der Informationsfreiheit. Buskeismus, eine Webseite. Da hat sich jemand über die Hamburger Pressekammern, insbesondere Herrn Richter Buske, so geärgert, dass eine eigene Webseite eingerichtet wurde mit sehr detaillierten, hinten im Zuschauerraum sitzend mitgeschriebenen Protokollen von Verhandlungen der Hamburger Pressegerichte. Worum geht es dabei? Es geht praktisch darum, dass man bislang zu den Hamburger Gerichten gehen konnte und sagen konnte, da berichtet ein Pressemedium über mich, da gibt es einen Blog, da gibt es eine Webseite, da werde ich irgendwie genannt und ich möchte nicht genannt werden. Und man hatte praktisch einen sicheren Gang bei diesen Gerichten. Gab es bestimmte Anwaltskanzleien, die sich da spezialisierten, hauptsächlich für Prominente, aber auch für weniger Prominente. Und mit schöner Regelmäßigkeit haben die Hamburger Gerichte dann einstweilige Verfügungen erlassen, die diese Information unterdrückten. Hier schreibt Leo Frühschütz, ein Journalist, dass auch die Süddeutsche in der Regel einfach, sobald es ja so ein bisschen härter wurde, dann den Schwanz eingezogen habe, und nennt hier den Fall von Herrn Kreuzer, einem Online-Journalisten, der im Bereich der Bio-Lebensmittel tätig ist, der habe sich gewehrt. Und ich zeige Ihnen jetzt das als drittes Beispiel und schlage dann den Bogen zum Europäischen Gerichtshof und zur Richtlinie über den Datenschutz auf der Ebene des Unionsrechts. Hier ging es darum, dass jemand als Sanierer auftrat, und zwar Sanierer einer Supermarktkette, der Basic AG. Was war das Problem gewesen? Die Basic AG hatte mal ein Mächtel mit Lidl, Beteiligung, und das fanden die Kunden richtig blöd, und dann gingen die Umsätze zurück und Herr Kreuzburg kam und sanierte. Und dann gab es aber ein Problem: Der Herr Kreuzburg war ein Mann, der war erst im Vorstand, dann war er Aufsichtsratsvorsitzender, und da hat er ein paar 10.000 Euro sich bezahlen lassen für Beratungsleistungen, die er da dem Unternehmen erbrachte, aber die waren eigentlich mit seinem Aufsichtsratsentgelt schon abgefrühstückt, und das zweimal verlangen, das ist eigentlich Untreue, und ja, das wollte der Herr Kreuzer also in seinem Online-Bericht über die Bio-Szene schreiben, und das sollte ihm verboten werden. Und es wurde ihm auch verboten in zwei Instanzen, und zwar Landgericht Hamburg, nochmal Landgericht Hamburg, einstweilige Verfügung, Hauptsacheverfahren. Und dann war es vor 3-4 Wochen beim Oberlandesgericht, und dieses Oberlandesgericht war einfach bekannt dafür, über 10 Jahre mindestens, dass es jedes Unterlassungsverfügungsurteil praktisch aufrechterhielt. Da gab es nur ganz eingeschränkte Kontrolle. Das war einfach eine Hamburger Gerichtsbarkeit, die systematisch sich auf die Seite des Schutzes der Persönlichkeitsrechte schlug und den Informations- und Anspruch, den Anspruch auf freien Zugang zur Information und den Anspruch auf Einstellen von Informationen, insbesondere in das Internet, auf Webseiten, auf Zeitungsmedienarchive hintanstellte. Und nun hat auch das Oberlandesgericht Hamburg seine Rechtsprechung geändert. Und zwar hat es gesagt, ja, wir sind jetzt so oft korrigiert worden und es ist so klar, dass der Bundesgerichtshof unserer Auffassung nicht folgt, dass wir korrigieren, dass wir also auch die Entscheidung im Falle des Herrn Kreuzer und des Herrn Kreuzburg aufheben. Unter anderem ging es dabei darum, dass das Verfahren gegen Herrn Kreuzburg wegen Untreue eingestellt worden war, gegen eine Geldauflage von einem wiederum entsprechend dem Schaden ein paar 10.000 Euro. Eine Geldauflage ist, man zahlt etwas an den Staat oder eine gemeinnützige Einrichtung, aber es gilt nicht als Strafe, sondern es bleibt so ein bisschen offen. Und da hatte eben die Welt.de über den in der Gazprom-Entscheidung geschrieben, die Staatsanwaltschaft habe trotz vermuteter Schuld eben ihr Ermittlungsverfahren eingestellt, und der BGH betonte, ja, ja, das ist eine vollkommen richtige Formulierung, denn wenn man nicht zumindest Schuld vermutet, dann würde man das Ermittlungsverfahren ja gar nicht so abschließen gegen eine Geldauflage, die rechtfertigt sich ja gerade nur wegen der vermuteten Schuld und so weiter. Der entscheidende Punkt ist letztlich, dass diese Entscheidungen darauf zurücklaufen, dass die Gerichte sagen, es war schon immer so, das war schon 1890 so, als der Herr Brandeis sich damit beschäftigte, dass Informations- und Pressefreiheit gegen Persönlichkeitsrechte stehen, dass die abgewogen werden müssen. Das Interessante an dieser Entwicklung ist nur, dass die deutschen Gerichte sich ganz entschieden für den Informationsanspruch und insoweit aussprechen und insoweit die Persönlichkeitsrechte zurücktreten lassen. Und das unter dem Stichwort Wachhund der Öffentlichkeit. Nicht nur die institutionalisierten Medien, sondern es wird immer wieder auch betont, dass der Laienjournalist einen Anspruch darauf habe, mit hohem Gewicht da in dieser Abwägung berücksichtigt zu werden. Und das Bundesverfassungsgericht betont, dass es nicht richtig ist, dass man nur im Einzelfall prüft, ob jetzt die Information, die Meinung etwas Positives bewirkt im gesellschaftlichen Diskurs, sondern erst einmal geht es um die Selbstbestimmung jedes einzelnen Grundrechtsträgers, sich zu entfalten in seiner Persönlichkeit durch das, was er kommuniziert. Und erst dann, weit hinten dran, kommt die Frage, ja, wie nützlich ist diese Information, und ein mögliches öffentliches Informationsinteresse gibt dann dieser persönlichen Entscheidung, ja, ich möchte informieren, dann noch höheres Gewicht in der Abwägung gegenüber einem anderen Grundrechtsträger. Und das Interessante an dieser Entwicklung der deutschen Rechtsprechung ist nun, dass sie ein Korrelat auf der EU-Ebene hat. Sie haben in der Presse gelesen, dass der Generalanwalt in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof plädiert hat, und zwar, es gebe kein allgemeines Recht auf Vergessenwerden. Da ging es darum, dass jemand in Spanien gesagt hat, okay, in den 1990er Jahren, da ist gegen mich von einem Sozialversicherungsträger wegen nicht errichteter Beiträge ein Zwangsversteigerungsverfahren betrieben worden, deswegen gab es dann eine Veröffentlichung, wo mein Name genannt wurde, da wird was versteigert, und 10 Jahre später möchte ich, dass das nicht mehr auftaucht, wenn man nach meinem Namen sucht. Dann hat der Generalanwalt einmal gesagt, naja, das ist jetzt was, es ging um Google, da gibt es vielleicht nicht eine direkte Verantwortlichkeit der Suchmaschine für die Information, die da steht, das ist die eine Sache, aber was viel wichtiger war, er sagte, das sei so, dass man dem bestehenden Recht, der bestehenden Richtlinie über den Datenschutz auf der europäischen Ebene kein Recht entnehmen kann, kein Recht hineinlesen kann, dass ein Recht auf Vergessenwerden entspricht. Gut, das würde jetzt die heutige Rechtslage beschreiben, aber dann hat er noch zusätzlich gesagt, wenn man das hineinlesen würde, ich zitiere, anderenfalls würden entscheidende Rechte wie die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit geopfert. Ich möchte dem Gerichtshof auch abraten, in seinem Urteil zu einem Ergebnis zu gelangen, dass diese einander widerstreitenden Interessen im jeweiligen Einzelfall auf zufriedenstellende Weise in ein Gleichgewicht gebracht werden können. Das heißt auf gut Deutsch, er sagt nicht nur für die gegebene Rechtslage, sondern auch für die Zukunft, dass er meint, dass es nicht in Ordnung wäre, wenn man einen Anspruch to erase, to delete, den Providern von den Anbietern von Informationen im Internet auferlegen würde, das entspräche nicht der Bedeutung des Interesses an der Information. Ich habe Ihnen gesagt, dass was die Entwicklung der in Deutschland ist, in der Rechtsprechung auf der EU-Ebene, das war das Plädoyer des Generalanwalts. Die Entscheidung des Gerichtshofs erfolgt in einigen Monaten. Der Generalanwalt ist jemand, der dem Gerichtshof einen Vorschlag macht. Er soll das objektiv machen, quasi so als Hilfsperson, als intellektuelle Hilfsperson des Gerichts. Meistens folgt der Gerichtshof der Anregung. Hier bin ich mir sehr sicher, dass er das tut. Und das hat meines Erachtens zur Folge, dass es bei dem Entwurf der Kommission für eine Richtlinie, eine europäische Datenschutzrichtlinie, eine neue, nicht bleiben kann. Denn dort ist ein ja undifferenzierter Anspruch to erase information normiert, der nicht genügend der Informationsanspruch gegenübersteht. Für mich ist das sehr klar und für mich ist das eine gute Entwicklung. Ich habe das mit meiner 10-jährigen Tochter Carlotta diskutiert, am Beispiel des Cannabistopfes. Dann hat sie aber gesagt, das geht doch nicht, das ist doch privat. Also hat gemeint, dass ich da völlig falsch liege damit, dass eben die Information im Internet soll stehen bleiben. Sie sehen, man kann das so oder so sehen. Ich wollte Sie jetzt jedenfalls nur mal sensibilisieren, dass der Aspekt der Informationsfreiheit in der weiteren Entwicklung des Rechts eigentlich ganz gut auf dem Weg ist und dass man sich da bestärkt sehen sollte. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu diskutieren, deswegen bleibe ich hier für einen Moment. Fragen, Statements, wer hat Lust? Bitte. Vielleicht am besten mit dem Mikro.
Ja. Hallo?
Ja, man hört was.
Also, wenn man jetzt, also ich beobachte das, ich habe das jetzt nur bei Ihnen gehört, wie die Entwicklung ist in der Rechtsprechung in Deutschland, wenn man aber dem jetzt gegenüberhält oder gegenüberstellt, die Tatsachen, dass erstmal Publizieren ja immer billiger wird, kann ja jeder, dann das Suchen wird immer einfacher, also die Recherche wird immer einfacher, dann wäre doch eigentlich, wenn man also das jetzt nicht im luftleeren Raum betrachten würde, sondern wie es halt in der Welt ist mit diesen Gegebenheiten, würde man doch sagen, das ist im Grunde genommen eine Rechtsprechung, die dem entgegenwirkt und das nicht noch sozusagen mit der Welle verstärkt, eigentlich doch auch, sag ich mal, zumindest angebracht wäre.
Das wäre ja die Position von Carlotta, die sagt, um Himmels Willen, da kann jetzt jeder was ins Internet stellen und das wird man ja nie mehr los, das klebt dann an einem. Ja, aber die Antwort ist, es macht ja einen großen Unterschied, ob es falsche Information oder richtige Information ist. Ich habe mich jetzt hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, gibt es einen Anspruch darauf, richtige Informationen zu unterdrücken? Und das hat man in Deutschland ziemlich massiv gemacht über die Hamburger Gerichte. Da wurde gesagt, auch richtige Information darf einfach nicht verbreitet werden, weil das Persönlichkeitsschutzinteresse überwiegt. Wenn man jetzt die weitere Frage stellt, ja, es wird ja immer leichter, Informationen zu verbreiten, damit auch immer leichter, falsche, denunziatorische Informationen zu verbreiten. Das ist für mich rechtlich insoweit ein anderes Thema, weil da klar ist, da hat jeder einen Unterlassungsanspruch in jeder Rechtsordnung, wo das abgerufen werden kann. Das Problem ist natürlich, wenn etwas weltweit zugänglich ist, es gibt furchtbar viele Rechtsordnungen und es gibt keine Koordination dieser Abwehr. Deswegen hat es der Einzelne in der Tat schwer, sich gegen falsche Informationen zu wehren. Riesenproblem, klar. Und Carlotta zeigt ja, dass man das so oder so sehen kann. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass wenn man jetzt so betrachtet, was passiert eigentlich im Bereich des Datenschutzes mit diesem Aspekt, gibt es ein Recht auf Vergessen im Internet oder gibt es einen Anspruch to delete information, to erase information und zwar richtige Information, da ist die Antwort bisher der deutschen Rechtsprechung und so zeichnet sich es beim EuGH ab, dass das eher nicht gegeben ist, sondern zurücktritt im Verhältnis zum Interesse an einem offenen gesellschaftlichen Diskurs als Basis, als Grundlage der Demokratie. Bitte drei Reihen nach hinten, die Dame mit den weißen Punkten.
Die Frage ist aber, was ist genau richtige Information? Ist das nur Information, die stimmt oder geht es nicht auch darum, ob die Information relevant ist für jemanden anders als die Person selbst?
Das, die Frage, wie relevant ist die Information, ist eine soweit super Frage, weil das genau der Punkt war, den die Hamburger Gerichte herausgegriffen haben. Die haben gesagt, wir als Richter, wir gucken uns das an, wenn wir es nicht für relevant halten, auch wenn es wahr ist, dann darf es nicht gesagt werden. Bundesverfassungsgericht sagt, nein, es ist genau umgekehrt. Wenn es wahr ist, darf es dem Grunde nach immer gesagt werden und nur in ganz engen Grenzen darf es da mal nicht gesagt werden, wenn es zum Beispiel um ein Vergehen, ein 17-Jähriger geht mit dem Messer auf den Lehrer zu, das muss dann nicht noch im Internet mit Namen stehen, wenn er 35 ist. Das sind so die Fälle, wo man dann sagt, nein. Aber dem Grunde nach ist die Idee, dass wahre Information immer veröffentlicht werden darf und ein Anspruch auf Veröffentlichung individuell besteht, aber die gesellschaftliche Funktion auch, ja, praktisch die offene Gesellschaft. Für mich war das, ich hatte es selbst mit dem letztgenannten Fall zu tun, jetzt über 2-3 Jahre, für mich war das überraschend zu sehen, dass die Entwicklung in Deutschland in diese Richtung geht, denn als der Fall anfing, war es noch anders. Ja, der geht ja über Jahre zurück und das ist eher eine recht junge Entwicklung, hat auch damit zu tun, dass eine andere Richtergeneration da in den Obergerichten auch ist. Bitte hier rüber.
Wie wird denn in dem Zusammenhang mit wahrer, aber geschützter Information umgegangen, wenn die Presse zum Beispiel einfach die Korrespondenz von einem Rechtsanwalt veröffentlicht oder wenn Sachen, die eine Regierung geheim halten will und veröffentlicht werden, wie sehen das die deutschen Gerichte in dem Zusammenhang, also wahr, aber geschützt?
Das Persönlichkeitsrecht, das dem Informationsrecht gegenübersteht, ist ja auch eine Rechtsposition, die schützt. Und was diese Rechtsprechung sagt, ist, die lassen wir tendenziell zurücktreten gegenüber dem Informationsrecht. Was sehr klar wäre, wäre zum Beispiel, dass wenn jemand Geheimdienstmaterial der USA über einen deutschen Server veröffentlicht, es sehr schwer wäre, das zu verhindern, schlicht weil die Gerichte sagen würden, das Schutzinteresse eines fremden Staates ist in unserer Rechtsordnung nichts, was eine Rolle spielt. Wir sind am gesellschaftlichen Diskurs interessiert und deswegen bleibt das öffentlich. Eine ganz andere Frage wäre es, wenn da im Raum steht, dass eine Vertrauensperson von jemandem in Kabul dann einem unmittelbaren Lebensrisiko ausgesetzt wäre. Das wäre dann der Punkt, wo man sagen würde, nein, die Information muss weg. Okay, vielleicht einer noch, wenn nicht, ja, der Letzte.
Generell von der Umsetzbarkeit ist das ja auch sehr schwer zu verhindern, dass solche Dinge nicht öffentlich bleiben.
Also schwer zu verhindern, dass etwas öffentlich bleibt, ja, wenn es jemand darauf anlegt, das so zu machen, dass er das einfach von woher macht, wo man es schwer verhindern kann, Server irgendwo. Aber wenn man sieht, wo konkret in der Gesellschaft gestritten wird, dann sind es typischerweise die Online-Archive, entweder von den ganz normalen Medien, den Zeitungen oder von irgendwelchen quasi Freizeitjournalisten. Und das sind alles Leute, die ganz normal arbeiten, die halt normal in der Gesellschaft arbeiten und deswegen auch dem Zugriff über die Hamburger Gerichte ausgesetzt waren. Weil die wenigsten dieser Akteure nehmen es dann auf sich, etwas in den Virgin Islands zu platzieren.
Aber Copy-Paste, also man kann ja die Informationen selber kopieren und woanders. Also dann wird man zwar verklagt, aber...
Ja, dann wird man verklagt, dass dieser Fall Kreuzburg-Kreuzer war so, dass die Süddeutsche hatte eine Information, so ein paar Zeilen darüber, dass eben ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue eröffnet war und dann haben verschiedene andere Medien das übernommen, so etwa an die 20 schätze ich, und die wurden alle abgemahnt und haben alle ihre 1500 Euro gezahlt, wohl auch die Süddeutsche, bis eben auf den Herrn Kreuzer, der sich da wehrte. Und in der Tat, bislang war es so, dass man über die Hamburger Gerichte hinter jedem Kleinen auch her war. Und das hat jetzt sein Ende genommen. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schöne Tagung noch.